Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Nach der Lesung des ersten Bandes von ganz persönlich hören Sie nun im zweiten Band weitere kurze Betrachtungen, in denen Peter Malgo als Ausgangspunkt wieder Begebenheiten aus dem Alltag oder aus dem aktuellen Weltgeschehen nimmt, um auf den Kern, ja auf das Wichtigste zu sprechen zu kommen. Das, was letztlich zählt im Leben, auf Jesus. Hören Sie heute den vierten Teil dieses immer wieder sehr persönlich werdenden Taschenbuches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Weg zum Kreuzplatz. Als Autofahrer ist man meistens etwas unbeholfen, wenn es darum geht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Das beginnt schon, wenn man vor dem Automaten steht und die Fahrkarte lösen will. So erging es auch mir, als ich kürzlich in einer Zürcher Tram, in einer Straßenbahn, am Klussplatz einstieg. Im Wagen verstreut saßen bereits einige Fahrgäste. Da ertönte auf einmal von draußen eine laute Männerstimme. »Welche Nummer hat dieses Tram?« Mehrmals rief, ja schrie der Mann dies fast. Doch keiner der Anwesenden machte Anstalten, ihm zu antworten. Auch ich nicht. War ich doch selbst unsicher und beschäftigte mich gedanklich mit der Frage, wo ich wieder aussteigen musste. Und außerdem, vielleicht war das auch wieder eine solch unangenehme Person, wie jene betrunkene Gestalt im letzten Tram, die sich lauthals bemerkbar gemacht und andere Fahrgäste angepöbelt hatte. Doch dem war nicht so. Nun nicht mehr nach der Nummer fragend, sondern schimpfend, stieg der Mann ein. »Ist denn niemand da, der reden kann? Niemand, der mir helfen will?« Er verstand die Welt nicht mehr. Und ich sah jetzt auch, warum. Mit einem weißen Stock ertastete er sich einen Sitzplatz, dabei immer noch knurrend, »Warum hilft mir keiner?« Er war blind, und ich schämte mich, ihm ebenfalls nicht geantwortet zu haben. Diese Begebenheit ließ mich an den Zug des Lebens denken, in dem wir alle sitzen. Irgendwann werden wir am Ziel ankommen. Wird es auch wirklich das richtige Ziel sein? Benutzen wir das richtige Tram, die richtige Nummer? Noch eine bemerkenswerte Facette. Jenes Tram, in das ich eingestiegen war, war der 15er. Drei Haltestellen weiter kam ich am Kreuzplatz an. Führte der Lebensweg für uns Christen nicht auch zum Platz des Kreuzes? Golgatha, wo wir der Erlösung teilhaftig wurden? Als Jesus von Jericho nach Jerusalem unterwegs war, es war die letzte Wegstrecke, die schließlich nach Golgatha führte, wo sein Kreuz stehen sollte, kam es zu einer Begegnung mit hilflosen Menschen am Wegesrand. Wir lesen dort in Matthäus 20 die Verse 30 bis 34. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege. Und da sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie und sprachen, »Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Aber das Volk bedrohte sie, dass sie schweigen sollten. Aber sie schrien viel mehr und sprachen, »Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!« Jesus aber stand still und rief sie und sprach, »Was wollt ihr, dass ich euch tun soll?« Sie sprachen zu ihm, »Herr, dass unsere Augen aufgetan werden!« Und es jammerte Jesum und er rührte ihre Augen an, und alsbald wurden ihre Augen wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Unwillkürlich stand mir dieses Handeln Jesu im Zusammenhang mit dem Erlebnis im Zürcher Tram vor Augen. Dieser blinde Mann, der wissen wollte, ob das Tram für ihn das Richtige sei, steht bildhaft für eine Menschheit, die Jesus noch nicht kennt, die blind ist, die aber nach Hilfe sucht, das richtige Ziel zu erreichen. Wir haben als Christen die wichtige Aufgabe, offene Augen und Ohren zu haben, um das versteckte oder laute Rufen wahrzunehmen. Sonst werden uns diese Menschen dereinst in der Ewigkeit anklagen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es einen Weg zum Kreuz, zur Erlösung, zur Errettung gibt? Wir sind dafür verantwortlich, den Menschen eine Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Das Tram unseres Lebens kommt an vielen Stationen vorbei. Menschen steigen ein, Menschen steigen aus. Es sind Menschen, die uns eine Zeit lang begleiten. Vielleicht ist es das Gegenüber am Arbeitsplatz, der Nachbar, der Kamerad im Militärdienst. Merken diese Leute, dass Jesus in uns wohnt? Lassen Sie uns nicht müde werden, Menschen den Weg zum Kreuz durch unser Leben sichtbar zu machen. Dass ihnen dann letztendlich die Augen geöffnet werden, ist die Sache unseres Herrn Jesus. Er allein kann bewirken, dass sie zum Glauben durchdringen. Aber immer noch höre ich jene Stimme: Ist denn niemand da, der reden kann? Niemand, der mir helfen will? Wenn möglich, bitte wenden. Diese Worte ertönen aus dem Navigationsgerät des Autos, wenn man in einer Großstadt oder anderswo eine falsche Richtung eingeschlagen hat. Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre so etwas undenkbar gewesen. Heute aber führt uns das satellitengestützte Gerät mühelos durch völlig unbekannte Gegenden ans gewünschte Ziel. Und dann freut man sich, wenn der Satz kommt: Sie haben Ihr Ziel erreicht. Diese Technik ist eine große Hilfe. Ein noch viel besseres himmlisches Navigationssystem ist die Bibel, durch die Gott der Herr zu uns redet. Der Psalmist fordert uns auf, regen Gebrauch davon zu machen und unseren Lebensweg dem Vater im Himmel anzuvertrauen. In Psalm 37, Vers 5 lesen wir: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wenn wir das tun, werden wir das herrliche Lebensziel ganz gewiss erreichen. Gott redet in direkter Weise durch sein Wort zu uns. Er kann dies aber auch durch bestimmte Umstände tun. Und manchmal gebraucht Gott unser Gewissen. Es ist von großer Wichtigkeit, auf seine Stimme zu achten. Und wenn wir einmal falsch gelaufen sind, dann fordert er uns ebenfalls auf, zu wenden. In der Bibel finden wir eine sehr interessante Geschichte, die ganz direkt mit göttlicher Navigation zu tun hat. Die Weisen aus dem Morgenland, die den Stern von Bethlehem sahen und sich durch diese Himmelserscheinung nach Bethlehem führen ließen. In der Vergangenheit haben viele Wissenschaftler versucht, dieses Phänomen zu erklären, aber sie alle scheiterten. Die Aussage, Jupiter und Saturn seien auf einer Bahn zu sehen gewesen, hielt einer genaueren Prüfung ebenso wenig stand wie diejenige, es müsse sich wohl um einen Kometen oder Meteoriten gehandelt haben. Matthäus erwähnt den Stern viermal. Irgendetwas muss am Himmelszelt also sehr hell aufgeleuchtet haben. Es war das göttliche Navigationsgerät, ein neues Lichtzeichen, ein Stern, das eigens für die Reiseroute der Weisen bestimmt war. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, heißt es in Lukas 1, Vers 37. Sehr interessant ist, dass Gott für den Rückweg der Weisen, nachdem sie Jesus besucht hatten, ein anderes Navigationsmittel einsetzte. Wir lesen davon in Matthäus 2, Vers 12. Gott befahl ihnen im Traum, dass sie sich nicht sollten wieder zu Herodes lenken. Und sie zogen durch einen anderen Weg wieder in ihr Land. Bei der Geburt unseres Herrn Jesus Christus vor 2000 Jahren empfingen nur wenige Menschen ein Zeichen, dass der Sohn Gottes auf diese Welt gekommen war, dass es Weihnachten geworden war. Das habt zum Zeichen. Lukas 2, Vers 12. Heute sieht die ganze Menschheit Zeichen bevorstehender endzeitlicher Ereignisse. Es sind besorgniserregende Zeichen. Angst kommt auf, Angst vor der Jahrhunderthitze, Angst vor der Wasserflut, Angst vor Erdbeben, Angst vor Feuersbrunst, Angst vor Polarschmelze, Angst vor unheimlichen Krankheiten. Und nicht zuletzt Angst vor den Folgen der weltweiten Finanzkrise. In Lukas 21, Vers 28 tritt Jesus diesen Ängsten entgegen, indem er erklärt, wie diese Ereignisse zu deuten sind. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Wenn wir die Bibel offenen Herzens lesen, dann erkennen wir, Jesus kann sehr bald wiederkommen. Damals, vor 2000 Jahren, sahen nur die Weisen den Stern aufleuchten, der zu Jesus führte. Heute haben wir alle die Möglichkeit, diesen hell leuchtenden Stern zu sehen. Haben Sie Ihr himmlisches Navigationsgerät eingeschaltet? Denn möglicherweise muss Gott dem einen oder anderen unter uns ein Wenden zurufen, weil wir einen falschen Weg eingeschlagen haben. Lassen Sie uns Acht haben auf das prophetische Wort und auf den Stern schauen. Petrus ruft uns in seinem zweiten Brief in Kapitel 1, Vers 19 zu: Ihr tut wohl, dass ihr darauf, auf das prophetische Wort, achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort, bis der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Dann wird die himmlische Navigation uns sicher ans Ziel führen. Finanzkrise. Der Prophet Haggai bringt unsere heutige Situation auf den Punkt. Wir lesen dort in Kapitel 1, Vers 6: Wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Die weltweite Finanzkrise erschüttert die Menschheit. Die Aussagen von Exponenten der Politik und Wirtschaft offenbaren eine völlige Hilflosigkeit. Ich bin sprachlos, wie soll man das hier noch erklären? Selbst den erfahrensten Händlern auf dem internationalen Börsenparkett fehlen angesichts der gigantischen Kapitalvernichtung die Worte. Ich halte es nicht mehr aus, dem Markt zuzusehen. Es ist herzzerreißend. Ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Derweil werden immer mehr Unternehmen in die Tiefe gerissen. Versicherungen gehen pleite. Amerikas Autobranche blickt in den Abgrund. Nach bereits jahrelanger Talfahrt und enormen Milliardenverlusten rasen die Konzerne in die Tiefe, mit ihren deutschen Töchtern auf den Rücksitzen. Beispiel Opel. Noch im vergangenen April 2008 versuchten die Finanzminister westlicher Länder, ihre Bürger zu beruhigen. Es ist alles nicht so schlimm. Heute sind solche Aussagen verstummt. Stattdessen wird der Ruf nach einer globalen neuen Finanzordnung immer lauter. Gar von einer Weltautorität ist die Rede, was schließlich auf eine Weltregierung hinausläuft. Parallel zu diesen Geschehnissen zeigen Statistiken auf, dass es vielen Missionswerken an finanziellen Mitteln fehlt. Das Spendenaufkommen ist massiv eingebrochen. Kein Geld mehr für die Mission. Dieses Thema wird ja bereits im Buch Haggai behandelt. Jedes Missionswerk, auch wir, muss sich immer wieder neu die Frage stellen: Gehen wir mit den uns anvertrauten finanziellen Mitteln richtig um? Auch der einzelne Gläubige kann sich dieser Frage nicht entziehen. Handle ich vor Gott richtig mit meinem Geld? Wie kommt es, dass mein Geld nicht ausreicht? Gott selbst greift diese Frage ebenfalls auf. In Haggai 1, Vers 9 lesen wir: Denn ihr wartet wohl auf viel, und siehe, es wird wenig. Und ob ihr es schon heimbringt, so zerstäube ich's doch. Warum das? Wie aktuell die Bibel doch ist. Die wenigen Worte »Ihr wartet wohl auf viel« beschreiben Menschen, die ihr Geld angelegt und darauf warten, dass es sich vermehrt, dass die Zinsen zu Buche schlagen, dass eine Rendite entsteht, dass die Aktien im Wert steigen und dann kommt der Crash. Und siehe, es wird wenig. Warum das? Die Antwort gibt der Herr selbst in Haggai 1, Vers 9 und 10. Darum, dass mein Haus so wüst steht und ein jeglicher eilt auf sein Haus. Darum hat der Himmel über euch den Tau verhalten und das Erdreich sein Gewächs. Die Not des modernen Endzeitchristen ist, dass er falsche Prioritäten setzt. Wir sind sehr großzügig, wenn es unserem eigenen Ziel dient. Aber wenn wir gefordert werden, etwas für den Herrn zu tun, dann beginnen wir zu rechnen. Die göttliche Mathematik aber beginnt da, wo unsere Rechnung aufhört. Die Bibel geht sogar so weit, einen Menschen, der dem Herrn etwas vorenthalten will, der angefangen hat zu rechnen, als Dieb zu bezeichnen. Ein sehr drastisches Beispiel ist das Geschehen rund um Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Wir lesen dort in Vers 3, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest und entwendest etwas vom Gelde des Ackers? Ananias hatte nicht wirklich gestohlen. Es war ja sein Geld. Er hätte sehr wohl den Verkaufserlös des Ackers für sich behalten können. Dann hätte Ananias aber nicht mehr in die damalige Gemeinde der Christen hineingepasst. Denn in den vorhergehenden Versen steht deutlich, dass die Mitglieder der damaligen Gemeinde all ihre Güter teilten. Und keiner litt Mangel. Doch nun begann Ananias zu rechnen. Er machte sich einen Finanzplan zurecht. Er suchte einen Weg, um ohne Wissen der anderen Geld für sich behalten zu können. Er wollte es geheim halten. Und damit wurde er zum Dieb. Vor Gott ist alles offenbar. Die große Frage, die sich uns stellt, lautet: Handeln wir richtig mit dem uns anvertrauten Gut? Setzen wir die Prioritäten richtig? Lassen Sie uns dessen bewusst sein. Wir haben nur eine relativ kurze Zeit die Möglichkeit, mit unserem Geld richtig umzugehen. Mitnehmen können wir nichts. Wenn wir in die Ewigkeit eingehen, wird alles zurückbleiben. Es ist darum von großer Wichtigkeit, all unsere Mittel in Ewigkeitswerte zu investieren, solange wir noch können. Wir sind Zeit unseres Lebens nur als Haushalter über unser Geld eingesetzt. Darum sagt 1. Korinther 4, Vers 2, Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, denn dass sie treu erfunden werden. Was ist meine Antwort? Nein ist oft eines der ersten Worte, das die Kinder in ihren Wortschatz aufnehmen. Und nicht selten machen sie auch häufig davon Gebrauch, manchmal sogar recht trotzig. Das wird mit dem Älterwerden meist nicht besser. Dieser Charakterzug, zu allem erst einmal Nein zu sagen, ist vielen Menschen eigen. Natürlich meine ich hier nicht die Neins, die die Nachfolge Jesu erfordert, das Nein zur Sünde, das Nein zu zwielichtigem Verhalten, das Nein zur Verführung, kurz gesagt, das Nein, das Eva hätte sagen sollen, als es darum ging, die Frucht des verbotenen Baumes zu kosten. Das destruktive Nein, um das es mir hier geht, kommt so manchen schnell über die Lippen. Da hat jemand eine gute Idee, sei es ein Mitarbeiter, ein Gemeindeglied oder ein Angehöriger. Er ergreift die Initiative und schon wird ihm ein Nein entgegengeschleudert. So werden konstruktive Lösungen schon im Keim erstickt. Hand aufs Herz. Gehören wir nicht auch zu jener Gruppe von Menschen, die einem guten Vorschlag zuerst einmal mit Skepsis begegnen, die als erstes Nein sagen, die vorschnell das Gegenteil in Erwägung ziehen und gar nicht auf den anderen eingehen? Eigentlich hätte dieser Charakterzug bei unserer Bekehrung von uns abfallen sollen. Doch die meisten von uns haben diese negative Eigenschaft ins neue Leben mitgenommen. Sicher, im Grunde wollen wir nicht ablehnend sein. Aber wir ertappen uns doch immer wieder dabei, es dem Nächsten schwer gemacht zu haben. Paulus hatte auch mit sich selbst zu kämpfen. In Römer 7 schildert er die beiden Naturen, die in ihm sind. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vers 15 und die Verse 18 und 19. Und schließlich ruft er in Vers 24 aus, Ich elender Mensch. Es ist dann aber ebenfalls Paulus, der aus diesem Zwiespalt herauskommt und einige Jahre später in seinem Brief an die Philipper sehr klar seine Hochachtung gegenüber dem Nächsten in den ersten Versen des zweiten Kapitels zum Ausdruck bringt. Ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Andern ist. Vers 4. Und dann lenkt er den Fokus auf Jesus. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Philipper 2, Vers 5. Und wie Jesus war, konkretisiert Petrus im ersten Brief, Kapitel 2, Vers 23. Welcher nicht widerschallt, da er gescholten ward. Genau hier liegt der Schlüssel. Wenn wir die Gesinnung Jesu anziehen, wenn wir ein Ja haben, so zu werden wie er, dann werden wir unsere Nächsten ebenfalls in einem anderen Licht sehen. Dann haben wir ein Ja zu ihm. Es geht im Grunde um die Frage, wie unsere Haltung zu unserem Herrn ist. Haben wir ein Ja zu Gott, ein Ja zu seinem Willen? Oder regt sich noch Widerstand in unserem Herzen? In Matthäus 21 beauftragt ein Vater seine zwei Söhne, in den Weinberg zu gehen. Der eine antwortet prompt und kurz und bündig, ich will's nicht tun. Doch dann besinnt er sich eines Besseren. Danach reute es ihn und er ging hin. Vers 29. Wollen wir es ihm nicht gleich tun und unser Verhalten dem Herrn gegenüber überdenken und uns von ihm verändern lassen? Und wollen wir es nicht auch lernen, den anderen höher zu achten als uns selbst und nicht immer gleich versuchen, alles abzuwerten oder abzublocken, wenn ein anderer einen Vorschlag macht? Gott sagte in Jesus Christus ein alles umfassendes Ja zu uns. Er stellte keine Bedingungen, sondern nahm uns aus Gnade vorbehaltlos an. In und durch Jesus schenkte er uns die ganze Fülle. Wie sollten wir da nicht unsererseits auch jeden Tag neu bedingungslos Ja, Vater, zu seinen Wegen mit uns sagen? Er ist es wahrlich wert, dass man ihn ehrt. Altlasten. Die Zufahrt zum benachbarten Hotel Sonnental führt teilweise über unser Gelände und wurde neu erstellt. Verkehrssanierungen und umfangreiche Bauarbeiten in der näheren Umgebung machten dies notwendig. Die Baumaschinen waren gerade erst abgezogen, die Belagsarbeiten beendet worden, da geschah es. Der Inhaber und Geschäftsleiter der Firma, die den Bau ausgeführt hatte, bekam einen Notruf. Auf dem soeben fertiggestellten Areal vor dem Hotel sei eine massive Bodensenkung aufgetreten. Er müsse vorbeikommen. In der Tat war der Boden unmittelbar neben der Grenze zu unserem Maranatha-Haus auf einer Fläche von 10x3 Meter eingebrochen, sodass ein ganzer Lastwagen darin Platz gehabt hätte. Auf dem eingebrochenen Areal befanden sich Parkplätze für Hotelbesucher. Zum Glück waren zum Zeitpunkt des Bodeneinbruchs keine Menschen anwesend und keine Fahrzeuge abgestellt. Die Ursache des Schadens war eine versteckte Jauchegrube, von der niemand etwas gewusst hatte. Es gibt auch keine Pläne, in denen diese Grube eingezeichnet wäre. Sie war mit einer Erdschicht von ca. 2 Metern überdeckt. Das untere Niveau der Grube lag ca. 4,50 Meter unter dem Terrain. Die Jauchegrube war vor sehr langer Zeit außer Betrieb gesetzt worden. Dass sie damals nicht entleert und der Inhalt nicht entsorgt wurde, ist ökologisch gesehen ein schweres Vergehen und rächte sich nun. Was sich hier ereignete, zeigt bildhaft die Vergangenheit vieler Christen auf. Wie viele schleppen doch so manche Altlasten mit sich herum? Unbereinigte Sünden, Fehltritte, die nie ans Licht gebracht und vergeben wurden, sondern tunlichst verschwiegen wurden. Tiefe Gruben, gefüllt mit Missetaten, werden verheimlicht. Wie bei dieser Jauchegrube mögen Jahrzehnte vergehen, ohne dass die Sache ans Licht kommt, ohne dass die verborgene Sünde offenbar wird. Und plötzlich bricht der Boden ein, und der ganze Schmutz der Sünde wird offenbar und stinkt zum Himmel. Das wird spätestens dann geschehen, wenn wir in der Ewigkeit vor Gott stehen werden. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Prediger 12, Vers 14. Auch Daniel erkannte dies in Kapitel 2, Vers 22. So schreibt er: Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist eitel Licht. Und Paulus schreibt den Korinthern: Welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist. 1. Korinther 4, Vers 5. In 1. Timotheus 5, Vers 24 erklärt er, es sei durchaus möglich, dass Sünden zeitlebens nie aufgedeckt werden. Etlicher Menschen Sünden sind offenbar, dass man sie zuvor richten kann. Bei etlichen aber werden sie hernach offenbar. Prüfen wir uns selbst. Sind da nicht heimliche Sünden, die vielleicht lange zurückliegen? Ist da vielleicht noch eine Jauchegrube in unserem Herzen? Sind da dunkle Gewölbe, sodass kein Licht hineinkommen kann? Es war sehr aufwendig, die nun eingestürzte offene Jauchegrube zu sanieren, sie korrekt außer Betrieb zu setzen. Zuerst musste der ganze Schmutz abgepumpt werden, und um das entstandene Loch zu füllen, musste 70 Kubikmeter sauberes Material zugeführt werden. Es kann auch für unser Leben, unser Herz sehr aufwendig werden, eine solche Altlast der Sünde zu beseitigen. Denn es ist wichtig, dass wir ganze Sache machen. Unter Umständen müssen wir zu einem Menschen gehen, an dem wir schuldig geworden sind, und ihn um Vergebung bitten. Vielleicht müssen wir auch liebgewordene, aber sündige Gewohnheiten aufgeben. Und nicht zuletzt gilt es, vor Gott, unseren Herrn, zu treten und wie David zu beten: Verzeihe mir die bisher verborgenen Fehler. Psalm 19, Vers 13. Bei Gott ist viel Vergebung. Wer darum bittet, darf erfahren, wie der Herr das große, dunkle Loch mit seiner überfließenden Gnade auffüllt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den vierten Teil des Taschenbuches Ganz persönlich, Band 2 von Peter Malgo.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.